SWR 2 zur Person.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen die Musikstücke in dem nun folgenden Podcast-Angebot gekürzt haben.
Herzlich willkommen zu unserer Sendung mit Kerstin Gebel am Mikrofon. Ich freue mich sehr über meinen Studiogast, ein Dirigent mit einem groß gefächerten Repertoire, einer interessanten Herkunft und ein Mensch mit großem Herzen, das für benachteiligte und hilfsbedürftige Kinder und Jugendliche schlägt. Herzlich willkommen, Omer Meir Welber.
Danke, guten Tag.
Herr Welber, Sie haben uns eine interessante Musikliste mit eigenen Aufnahmen aus dem Opern- und Konzertbereich mitgebracht. Hält sich das die Waage mit Oper und Konzert innerhalb Ihrer Arbeit? Was tun Sie lieber?
Es ist schwer zu sagen. Das Glück ist, dass ich muss nicht entscheiden. Ich kann beide dirigieren und jetzt, das ist ungefähr halb und halb. Und natürlich, wenn ich ein Konzert dirigiere, dann ich bin verliebt und dann natürlich einen Tag danach, ich dirigiere eine Oper und dann natürlich, ich denke, das ist die beste Musik, aber das muss so sein.
Also das Aktuelle ist immer das Beste eigentlich.
Ja, das ist sehr gut.
So, wenn ich mir Ihre Konzertprogramme anschaue, so sind die meistens von Kontrasten geprägt. Also Sie kombinieren verschiedene musikalische Epochen auf interessante Weise. Im Dezember letzten Jahres waren Sie das erste Mal beim SWR Symphonieorchester zu Gast. Auf dem Programm die Komponisten Debussy, Bernd Alois Zimmermann und Franz Schubert. Das sind nicht nur verschiedene Komponisten, sondern auch ganz verschiedene Stilrichtungen. Und wir beginnen unsere Sendung mit einem Ausschnitt aus der dritten Sinfonie von Franz Schubert. Was war Ihnen da wichtig für Ihre Interpretation? Für mich, beim Nachhören, war das eine sehr klare und durchsichtige Interpretation. Hat Schubert für Sie auch romantische Züge gehabt?
Ja, Schubert für mich ist ein bisschen eine neue Liebe. Ein bisschen wie Mozart, aber vielleicht neuer jetzt ist Schubert. Ich dachte immer, wie ein junger Mann, sagen wir so, jünger, das ist ein bisschen langweilige Musik. Symphonische Musik, ja, natürlich für Klavier, ich habe viel gespielt und das ist immer fantastische Musik. Aber die Symphonien von Schubert waren ein bisschen langweilig für mich. Ich habe nicht verstanden, was ist das. Und dann, ich habe zum ersten Mal mein Debüt im Gewandhausorchester gemacht und in diesem Programm war die vierte Symphonie von Schubert. Und das war für mich eine so große Überraschung. Die Musik, aber auch mein Gefühl war so besonders. Und jetzt, ich dirigiere viel Schubert, aber wirklich viel. Und ich finde, gibt es etwas in Schubert, das für mich bringt etwas wirklich Neues. Man braucht viel Freiheit, ja, wenn man Schubert dirigiert. Und ich liebe Freiheit. Und ich finde mich sehr gut in diese Free No Man's Land. Und ich kann wirklich in verschiedene Richtungen gehen und wirklich spielen, ja, mit dem Orchester. Und das, ich finde, sehr, sehr toll in Schubert.
Wenn wir jetzt diese Musik gehört haben, den zweiten Satz aus der dritten Sinfonie von Franz Schubert, was sind denn Ihre Freiheiten gewesen, was Sie vorher sagten?
Ja, Sie haben genau gehört, diese kleine Takt, Oboe und Bassoon. Natürlich, man musste das in Tempo spielen. Schubert hat nichts geschrieben. Aber ich dachte, das ist ein bisschen lustig oder, ich weiß nicht, wie ein kleiner Witz. Ja? Das Orchester spielt alles relativ mit Disziplin und Rhythmus. Und dann, Sie kommentieren immer mit einem kleinen humoristischer Blick, ja, und sie sagen tim tam 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 ta ra ram und dann sie antwortet ti ta ram tam 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 und natürlich mit dem Orchester, ich habe auch geprobt, dass jedes Mal ich mache etwas anders. Jede Probe, jeder Konzert. Das heißt, das ist nicht vorbereitet. Vorbereitet, dass etwas passieren, aber vielleicht ich entscheide jetzt in Tempo bleiben. Und jedes Mal, wir haben etwas anderes gemacht. Und das ist auch dieses Spiel, das bringt ein etwas frisch. Ja? Und Schubert, natürlich, man muss immer diese Freiheit benutzen, ja? Oder entscheiden. Freiheit kommt nicht allein. Und ich mache genau, was ich finde schön. Ja? Wenn das ist schön, das heißt okay.
Jetzt kommen wir zu einer Musik, die natürlich näher an heute ist. Das ist Bernd Alois Zimmermann, das Konzert für zwei Klaviere und Orchester Dialoge. Das Bugallo-Williams-Piano-Duo hat gespielt. Sie können sich noch gut erinnern, denn sie standen da auch am Pult des SWR-Symphonieorchesters. Und das sind 7 Dialoge. Und ich habe für uns jetzt mal den Dialog 6 ausgewählt, der Attacca in den ganz kurzen Schluss in den Dialog 7 mündet. So, als wir das jetzt zusammen gehört haben, waren sie ganz begeistert und haben gesagt, boah, was für eine schöne Aufnahme, es ist ja besser als im Saal. Also jetzt war ja wirklich nur der akustische Eindruck. Und sie haben gesagt, ach, plötzlich wird man überrascht durch diesen Pianoklang und so. Das hat ihnen jetzt ganz gut gefallen.
Ja, ich denke, das ist viel besser hier als im Saal, weil im Saal natürlich, man könnte den Dirigenten sehen und auch, man könnte vielleicht ein bisschen vorbereitet, was kommt jetzt, ja? Und hier, wir wissen nicht, das ist alles wie eine Überraschung, das klingt so schön, wirklich. Ich denke, das hat viel zu tun mit Zimmermanns Welt.
Ja, auf jeden Fall. Und es war auch ganz atmosphärisch. Und es gab noch einen Bezugspunkt in Ihrem Konzertprogramm, nämlich zu Debussy. Und deswegen haben wir Dialog 6 ausgewählt. Es hatte eine Beziehung zu Jeu.
Richtig, ja.
Und es gab auch ein Choral noch zum Schluss. Also das war ein ganz beziehungsreiches Programm.
Ja, das war die ganze Idee, dieses Programm. Spielen. Und dann natürlich, wenn wir haben gedacht, okay, wir wollen Jeu spielen, dann natürlich wir dachten, okay, dann müssen wir Zimmermann machen, weil sie gehen natürlich zusammen. Und ja, und dann Schubert bringt ein Spiel von einer anderen Perspektive natürlich. Ich denke, das war ein sehr interessantes Programm.
Auf jeden Fall. Herr Welver, Sie haben viele erstklassige Orchester und Ensembles dirigiert. Davon haben wir noch einige Beispiele in unserer Sendung. Aber bis man dahin kommt, dass man zum Beispiel vor einem Gewandhausorchester in Leipzig steht, dann hat man einen langen Weg vor sich. Sie wurden 1981 in Israel geboren. Und ich habe gelesen, mit 5 Jahren Unterricht in Akkordeon, Klavier und Geige bekommen und mit 9 Jahren schon Kompositionsunterricht. So, waren Sie sowas wie ein Wunderkind?
Nein, nicht Wunderkind, Wandererkind. Vielleicht, aber Wunder, nein.
Wandererkind? Von wo nach wo?
Immer. Niemals wo. Ist immer woher oder wohin mit mir. Ich weiß nicht, das war immer sehr präsent in meinem Leben. Wirklich, das war immer so stark.
Ja, aber als 5-jähriges Kind, dann...
Ich habe gefragt, ich möchte spielen.
Ah, und haben Sie dann irgendwie eine Erfahrung gemacht? Haben Sie da Musik gehört? Und war das klar, Musik wird mein Leben?
Nein, nicht so viel. In meiner Familie, klassische Musik war nicht so präsent. Vielleicht ein bisschen israelische Popmusik und ein bisschen zum Beispiel... amerikanische 60er Jahre Musik, Frank Sinatra, ja, oder das war stark.
Das war doch gar nicht ihre Zeit.
Ja, no, aber meine Mutter und natürlich, sie haben immer diese Musik ein bisschen gehört, aber nicht klassische Musik. Aber ich habe schon am Anfang etwas gefühlt oder verstanden, dass ich will in diese Richtung gehen. Und das war immer sehr klar für mich, ich muss sagen, ja.
Sie waren aber ganz vielseitig auch interessiert. Ich glaube, Sie haben sich ganzzeitig auch für das Schreiben, für das Malen und Naturwissenschaften interessiert. Ich stelle mir vor, Sie waren ein Kind, ein Jugendlicher. Sie sind ein Mensch, der einfach alles aufgesogen hat, alles, was kam. Sie waren offen für alles. Vielleicht ist es das Geheimnis von Menschen, die so viele Talente haben.
Wenn Sie das wissen, das ist nicht mehr Geheimnis. Vielleicht. Ich bin sehr kurios. Ich brauche immer viel Anregungen, ja. Und ich habe natürlich viele gefunden auch in Musik. Oder in viele andere Welt, zum Beispiel nur zu sagen, ich lese viel. Ich habe jetzt einen Roman geschrieben in Hebräisch, das kommt nächstes Jahr. Aber das ist nicht über Musik, Fiction.
Und wann kommt es raus?
Hoffentlich in Israel vielleicht in 6, 7, 8 Monaten ungefähr.
Nun können wir das alle nicht lesen in der
natürlich,
Übersetzung da.
Aber hoffentlich, das kommt auch quasi sofort auch in Deutschland.
Lassen Sie uns noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen. Sie haben dann in Jerusalem an der Musikakademie weiter studiert. Mhm. Und zwar beides, komponieren und dirigieren. Wie ist das mit dem Komponieren heute? Sie haben so einen vollen Terminkalender, was ich gesehen habe. Haben Sie noch Zeit zum Komponieren?
Nein, ich finde meine Freiheit, zum Beispiel wie in Schubert oder zum Beispiel wie in Schnittke. Ich komponiere nicht mehr, aber ich denke immer ein bisschen wie ein Komponist. Und ich sehe das, auch wenn ich dirigiere, wenn ich probiere zum Beispiel.
Aber es gibt Werke von Ihnen, die aufgeführt wurden, auf jeden Fall.
Ja, natürlich, ja. Weil am Anfang, ich war wirklich auch sehr, sehr aktiv und begeistert, aber dann, ich habe mich besser gefunden in dem Dirigentenwelt.
Ja, und die Werke, die Sie komponiert haben, stehen Sie da heute noch dazu?
Ja, manchmal passiert, dass ich spiele etwas oder dass jemand spielt und Sie fragen mich natürlich, aber ja, es klingt ein bisschen seltsam heute natürlich, weil das ist schon relativ weit. Vielleicht letztes Mal war, I don't know, in 2010 oder, no, ja, 8. Aber das bleibt immer im Kopf. Ja.
Jetzt haben wir auf unserer Musikliste zwei Aufnahmen vom vergangenen Herbst unter Ihrer Leitung mit dem Gewandhausorchester Leipzig. Mhm. Spielt das für Sie eine Rolle, am Pult eines so traditionsreichen Klangkörpers zu stehen, wo zum Beispiel, wir werden das dann auch gleich hören, Felix Mendelssohn-Bartholdy die Gewandhauskapellmeister war? Spüren Sie das da oder ist es egal?
Oh, natürlich, man fühlt das, aber egal natürlich nicht. Ich kann nicht egal sagen, aber es hat nicht eine so große Bedeutung für mich, weil für mich, ich bin ein Zukunftskünstler, nicht so viel eine Vergangenheit.
Ja, aber dieses Konzert hatte einen bestimmten Anlass und zwar 275 Jahre Gewandhausorchester Leipzig.
Ja.
Und das war schon ein bedeutender Moment. Ich weiß, dass Herbert Blomstedt ganz viel dirigiert hat. Er ist ja auch ganz begeistert vom Leipziger Gewandhausorchester und Sie haben in diesem Jubiläumsjahr mitgespielt und Sie hatten Mendelssohn auf die Programm.
No, aber die Idee, ich habe gemacht ein Programm über Vergangenheit und Zukunft.
Wieder ein Kontrast,
ja,
genau.
Tradition und Zeitkontrast. Aber was war für mich auch wichtig, ist nur mit den Gewandhausmusikern spielen, kein Gastsolist. Das heißt, auch in Schnittke und auch in der andere Haydn Concertante. Wir haben das gespielt mit Solisten aus dem Orchester. Und das war wichtig für mich, ja, dass wir spielen dieses Programm nur mit unseren Leuten, sagen wir so. Warum? Weil dann, wir können wirklich über diese 250 Jahre denken, weil theoretische, philosophische sprechen, die sind dieselbe Leute. Nein, natürlich nur später. Herr Breuninger zum Beispiel, er ist heute Konzertmeister, aber philosophische sprechen, das ist dieselbe Konzertmeister wie in Mendelssohns Zeit. Das ist derselbe Stuhl, ja. Und das war für mich klar, dass wir brauchen hier ein Programm nur zwischen uns. Und dann, ich habe diesen Kontrast gefunden zwischen Haydn Concertante, wo Sie spielen Solist als Orchester, ich spiele Cembalo in Haydn und dann kommt sofort Schnittke. Es klingt ein bisschen wie, jemand hat das gespielt in 1750, aber das ist nur heute angekommen.
Ich möchte Ihnen einen kleinen Vorschlag machen.
Ja.
Und zwar, ich habe aus diesem Programm nicht den Haydn ausgewählt, aber den Schnittke und vorher den Mendelssohn.
Aha.
Ich würde sagen, wir hören uns erstmal den Mendelssohn an und zwar die Ouvertüre für Harmoniemusik C-Dur. Und ich muss gestehen, ich habe das noch nicht gehört und es wird nicht so häufig gespielt, oder?
Ja, das war auch das Motiv. Ich habe entschieden, ein Stück von Mendelssohn, das Sie haben niemals gespielt, Gewandhausorchester. Oder vielleicht in Mendelssohns Zeit, aber in den letzten 100 Jahren, nein.
Echt?
Ja, ich habe gesucht. Ich habe gesagt, wir wollen ein Stück, das niemand hat niemals gespielt. Das war auch wichtig für dieses Programm.
So, und da hören wir jetzt den Mendelssohn. So, das war die Ouvertüre für Harmoniemusik C-Dur Opus 24 von Felix Mendelssohn-Bartholdy mit dem Gewandhausorchester Leipzig unter der Leitung von Omar Meyer-Welber. Mit diesem Stück haben Sie dieses Konzert im Gewandhaus eröffnet.
Und dann wir spielen dieses Mendelssohn-Stück, das man kennt nicht. Das war auch ein sehr tolles Programm, ich muss sagen, ja.
So, und jetzt kommen wir zum Schnittke.
Yep.
Und zwar das Concerto Grosso Nummer 1 für zwei Violinen,
ja.
Cembalo, präpariertes Klavier und 21 Streicher.
Wirklich.
Und das Besondere daran ist, also Sebastian Breuninger Violine und Andreas Buschatz Violine, die waren aus dem Gewandhaus.
Ja.
Und Cembalo und präpariertes Klavier haben Sie gespielt.
Mhm.
Aber Sie hatten auch die Gesamtleitung.
Ja, wir sind alle zusammen, ein bisschen wie Kammermusik. Und ja, das ist nicht so einfach, weil natürlich Schnittke ist auch schwer zu spielen und auch schwer zu dirigieren, sagen wir so. Aber wir haben auch in dieser Richtung schon geprobt und ich liebe, wenn die Musiker, wenn sie nehmen auch ein bisschen Freiheit, sagen wir so, oder Responsabilität. Und das heißt, ja, das ist Zusammenspielen, wirklich Zusammenspielen und mit den Augen und mit alles. I mean, ich muss spielen und die Reste dirigiert.
So, dann haben wir auf der einen Seite Schnittke, da denkt man, ah, neue Musik. Und dann haben wir auf der anderen Seite den Begriff Concerto Grosso.
Ja.
Also wir wissen schon ungefähr, was passiert und es ist unglaublich, diese Interpretation.
Nein, aber dieses Stück ist wirklich unglaublich. Und das ist dieses Hauptthema dieses Programms, ja?
Das hat so viel Energie. Also manchmal habe ich gedacht, es klingt auch Vivaldi.
Ja, Jahreszeiten. Natürlich. Das ist die Idee, ja.
Also so ein stürmischer Teil aus den Jahreszeiten.
Ja, was er macht, für mich, das ist, ich habe schon ein bisschen gesagt, das ist wie eine Musik, das jemand hat gespielt in 1750, aber wir hören das nur heute. Ja, das ist wie ein Meteor zum Beispiel, das 2 Millionen Jahre hat seine Reise angefangen und nur jetzt wir sehen das. Und das, ich finde, in diesem Stück wirklich unglaublich. Weil gibt diese Vivaldi zum Beispiel, ja, Concerto Grosso, aber dann diese präparierte Klavier, was ist das? Das klingt ein bisschen Buddhist oder ein bisschen Hawaii oder ich weiß nicht. Und auch, dass ein russischer Komponist, ja. Das ist auch interessant. Und wow, wirklich, das ist ein unglaubliches Stück.
Also ich habe für uns jetzt den 5. Satz und den Übergang zum 6. Satz ausgewählt. Das war das Concerto Grosso Nummer 1, ein Ausschnitt daraus, und zwar der 5. Satz und der Übergang zum 6. Für 2 Violinen, Cembalo, präpariertes Klavier und 21 Streicher von Alfred Schnittke. Und gespielt hat das Gewandhausorchester Leipzig. Sebastian Bräuninger und Andreas Buschatz waren die Geiger, die beiden. Und mein Studiogast, Omer Meir Welber, hat Cembalo, präpariertes Klavier gespielt. Und also, wir sind ganz begeistert.
Das ist unglaublich, das ist ein unglaubliches Stück. Das ist genau die perfekte Mischung oder Balance zwischen neuer Musik und alter Musik, sagen wir so, Klassik und Moderne und wirklich und intellektuell, aber auch mit großer, großer Liebe. Das ist unglaublich.
Ja, es war sogar romantisch, fand ich.
Es
gab
sogar
ganz romantische Züge und B.A.C.H. War natürlich drin.
Unglaublich.
Ja, nach dieser wunderbaren Interpretation mit dem Gewandhausorchester Leipzig kommen wir jetzt zu einem Gebiet, das wirklich, Sie haben vorhin gesagt, ungefähr die Hälfte Raum einnimmt in Ihrer Arbeit. Das ist die Oper. Und da gibt's auch erste Adressen, die mit Ihrem Namen verbunden sind. Israeli-Oper, die Opernhäuser in Berlin, München, Wien, Venedig, Mailand und Verona. Ja, korrigieren Sie mich, falls ich eins vergessen habe. Eine Station. Oper ist ein ganz eigenes Gebiet jetzt, wenn man das mit dem Konzertbetrieb vergleicht, weil es gibt Inszenierungen, es gibt Kostüme, es gibt Sänger, Chöre. Es hat einen bestimmten Sog. Es hat etwas ganz Faszinierendes für mich, diese Theaterluft. Was ist es für Sie? Was ist das Schönste, das Faszinierendste dran?
Zuerst Sänger. Ich bin total ein Sänger-Dirigent. Das heißt, ich liebe Stimmen. Ja? Und ich suche immer für etwas Neues und für eine neue Stimme oder für eine schöne Stimme. Und für mich, es spielt eine wichtige Rolle in meiner Karriere, sagen wir so, in meinem Musikleben, weil ich habe zum Beispiel viel gespielt. Oder wenn ich mache eine Oper zum Beispiel, das ist sehr oft, ich spiele die musikalische Proben zum Beispiel, weil ich liebe, wirklich, spielen mit Sängern, das ist immer eine große, große Freude. Und das heißt für mich, die Stimme ist schon ein großes Geheimnis. Ich habe ein großes Gefühl für Stimmen. Und dann, diese ganze Operation ist immer sehr interessant, weil zum Beispiel jetzt, ich habe viel Glück, weil ich kann ungefähr machen, was ich will, sagen wir so. Ich mache quasi nur neue Produktion, ich mache keine Wiederaufnahme. Ja? Ich mache Wiederaufnahmen nur für meine Produktion, aber nicht für jemandem anders. Das heißt, ich kann immer einen großen Einfluss natürlich haben und ich liebe diese Dialoge. Ich arbeite mit verschiedenen Regisseuren, wo wir haben wirklich einen sehr kreativen Dialog, das manchmal dauert 2 Jahre, 3 Jahre. Zum Beispiel Notte di Figaro, nur zu sagen, ich habe gearbeitet mit Johannes Erath. Wir machen auch in der Zukunft andere Produktionen und wir arbeiten wirklich unglaublich zusammen. Wir haben eine fantastische, sehr kreative Relation. Und über diese Figaro zum Beispiel, wir haben zusammen vor ein paar Jahren gearbeitet. Und hier, und diese, machen wir hier einen Sprung oder keinen Sprung oder das oder in diese Idee. Was denken Sie hier? Machen wir so, machen wir hier. Das, ich finde, sehr, sehr toll. Mhm.
Ja. Sie haben sich mit den 3 Da Ponte-Opern, Mozart-Opern beschäftigt. Also, ich glaube, der Anfang war Così fan tutte. Dann kam
Figaro
und dann Don Giovanni.
Ja.
Und 2010 hatten Sie Ihr Debüt an der Semperoper in Dresden. So, nun haben Sie auch ein Buch geschrieben. Das war, ich glaube, im September letztes Jahr, 2017, veröffentlicht. Den Titel finde ich ganz spannend. Die Angst, das Risiko und die Liebe. Momente mit Mozart. Da geht es um diese 3 Opern. Sie haben sich damit auf eine ganz interessante Weise auseinandergesetzt. Wie kam es zu diesem Buch?
Ich habe relativ viel gewartet, weil zuerst, ich habe viel Angst vor Mozart gehabt und ich dachte immer, dass, ich weiß nicht, Mozart später, ja, sagen wir so. Ich habe viel gespielt als Kind, aber später, Schostakowitsch, Brahms, Rachmaninow, nein, diese romantische Welt war stärker und ich habe nicht über Mozart so viel überlegen. Und natürlich, was interessant ist auch, dass am Anfang viele Theater, sie wollen, ja, dass ein junger Dirigent dirigiert Mozart. Und das ist sehr komisch, weil natürlich ist es so schwer zu machen, Mozart. Das ist viel einfacher, eine Traviata dirigieren oder manchmal auch ein Wagner dirigieren. Manchmal, das ist viel einfacher, ja, als Mozart. Und ich habe gewartet. Ich dachte, ich musste die richtige Moment Mozart dirigieren und mit dem richtige Partner, ja, das ist sehr wichtig. Und hier, ich habe meinen Partner gefunden, sehr klar, weil nach diesem 2010 Debüt, das war mit Daphne, und die Frau Hessler, die war unser Intendant in Dresden, sie hat gesagt, Omer, vielleicht jetzt, wir können ein großes Projekt, etwas wirklich interessant und 3 Jahre, 4 Jahre einen Zyklus machen. Und sie hat gedacht über diese Mozart de Ponte Zyklus. Und nach diese 3, 4 Jahren, wo wir haben zusammen, ich weiß nicht, vielleicht 200 Vorstellungen zusammengespielt, weil ich habe alle neue Produktionen und alle Wiederaufnahmen dirigiert in diese 3, 4 Jahre. Und das war eine unglaubliche Reise. Und danach, ich dachte, ich habe so viele Ideen gehabt und so viele kreative, wie kann ich sagen, Understandings, dass ich dachte, okay, ich muss etwas schreiben. Und ich habe geschrieben mit Inge, wir haben zusammen gearbeitet und ja, und das ist dieses Buch. Das ist unsere Dresdner Reise, sagen wir so. Die Musiker von der Staatskapelle, sie haben eine große Rolle natürlich in dieser Reise, weil, wie ich habe schon gesagt, ich mache in dieser Trilogie etwas sehr personell und besonders, sagen wir, für Dresden. Viel Improvisation.
Also Sie Freiheit. Haben nicht einfach eine Inszenierung gemacht, sondern Sie haben eine Zeitreise gemacht in Ihrer Inszenierung.
Ja, zum Beispiel.
Ja,
ja, in also, Figaro, das war unsere Idee.
Genau, und Sie haben auch am Cembalo gesessen?
Ja, 3 verschiedene Instrumenten, das war die Idee. Die Idee das war, dass in dieser Oper, ja, in dieser Abend, man beginnt, erster Akt in ungefähr Commedia dell'arte Zeit und dann jedes Akt, das kommt, ist 100 Jahre später. Das ist interessant. Das heißt, dass am Ende, nur zu sagen, die Rezitative am Ende der Oper sind gesprochene. Nur wie in Theater.
Und die Dresdner haben das jetzt so angenommen?
Ja, natürlich.
Gleich
diese,
von Anfang
ja,
an?
No, diese Produktion, ja, natürlich. I mean, natürlich, diese Produktion ist nicht einfach, ja. Es ist nicht einfach. Aber was ich finde sehr toll, zuerst, dass die Leute, die junge Leute ins Publikum, sie sind immer sehr begeistert. Und auch diese Produktion, jeder Wiederaufnahme war besser. Ja, mit dem Publikum.
So, jetzt müssen wir natürlich Mozart spielen, aber nicht aus dieser Interpretation. Wir hören jetzt die Ouvertüre zur Oper, die Hochzeit des Figaro mit der NDR Radiophilharmonie. Und das war ein Konzert vom September 2012. das war die Ouvertüre zu Mozarts Oper Die Hochzeit des Figaro. Die NDR Radiophilharmonie hat unter der Leitung von Omer-Meir Welber gespielt. Jetzt gibt's in unserer Sendung nochmal Oper, und zwar aus der Arena von Verona. Da haben Sie, Herr Welber, Giuseppe Verdis Aida geleitet. Und als ich die DVD gesehen habe, ich war unglaublich fasziniert von dieser Inszenierung. Also da wurde ja wirklich alles geboten, was man sich vorstellen kann. Also ein super Aufgebot an Sängern, Tänzern, an einem Bühnenbild. Also da gab es große, ich glaube...
Sehr moderne Bühnenbild.
Ja, ja, es gab Riesenfächer, die die Tänzer entfaltet haben. Es wurde dann immer dunkler in dieser Arena. Die haben dann mit so Lichtbällen gespielt. Ich war ganz, ganz verliebt in diese Inszenierung. Beschreiben Sie uns mal ein bisschen das Gefühl in so einer großen Arena. Das ist ja Open Air. Ich weiß nicht, wie viele Menschen da hineingehen in Verona.
50.000.
Unglaublich.
Das war eine schöne, schöne, schöne Erfahrung. Ich habe vor ein paar Jahren am Sommer dirigiert in dem Arena. Und hier, diese Aida ist auch wichtig, weil das ist 2013, das ist die Wagner-Jahr. Ja? Und ich habe diese neue Aida dirigiert mit Fura del Vals. Sie haben die Inszenierung gemacht und das war wirklich eine super Reise. Wenn wir sprechen über Reisen, das war wirklich eine sehr tolle Reise, weil natürlich ich kann ein bisschen verrückt sein, aber die Fura del Baus, das ist wirklich verrückt, wie es geht. Und das war unglaublich, was sie haben gemacht und auch so witzig und so mit einer so frischen Perspektive nur zu sagen. Zum Beispiel, man sieht nicht die Elefante oder die, ich weiß nicht, das ist alles Robots, ja. Ungefähr auf der Bühne.
Und ja, das, Krokodile gab es da auch.
Krokodile, ja. Aber das ist auch Robot, ja. Das ist so, auch so klug.
Ich habe gedacht, da sind Menschen drunter.
Mit nein.
Krokodilkörpern drunter.
Nein, gibt es verschiedene Krokodile mit Menschen, aber die größte, zum Beispiel dieser Elefant oder das ist alles Robots. Und das ist so klug. Nein, in dieser Arena mit Robots arbeiten, das ist wirklich eine top Idee. Und ja, aber das ist eine schöne Erfahrung, weil man, nur zu sagen, die Arbeit der Dirigenzarbeit hier ist wirklich anders, weil man muss das verstehen, dass wenn ich ein 1 gebe in der Arena, Klang kommt 3 Sekunden später. 3 vom Bühne, ja? Zum Beispiel mit dem Chor. Ja, ich gebe ein 1, jetzt 1, 2, 3, Klang kommt.
Das klingt für mich wie Wagner
im Spielhaus. Ja, aber das ist unglaublich, ja? Das ist unglaublich. Das heißt, hier der Dirigent wirklich muss arbeiten, weil hier die Idee ist, dass manchmal ich muss einen Einsatz geben für den Chor oder jemand auf der Bühne und ein bisschen später vor dem Orchester. Das ist unglaublich, ja. Und das ist ein technischer Balance, dass man muss ein bisschen spielen am Anfang der Probe, weil am Anfang das ist sehr seltsam. Weil wenn ich dirigiere nur 1x1, sagen wir so, dann Orchester und Chor wären niemals zusammen.
Ich möchte ein Musikbeispiel jetzt spielen, und zwar, ich habe mir die DVD angeschaut und ganz am Anfang das Vorspiel. Sie kam auf die Bühne, es ist diese unglaubliche Atmosphäre, und gegenüber vom Figaro jetzt von der Ouvertüre ist es eine ganz andere Einleitung. Es liegt da unheimlich was in der Luft, also es ist total spannend, es wird natürlich ein bisschen turbulenter, aber ich glaube, wir hören uns dieses kurze Vorspiel mal an. Das Vorspiel zur Oper Aida von Giuseppe Verdi, eine Inszenierung mit dem Coro Orchestra und Corpo di Ballo dell'Arena di Verona, so steht es auf der DVD. Und es lohnt sich wirklich, diese DVD einmal anzusehen, diese Inszenierung und die Atmosphäre in der...
Und auch dieses Vorspiel, vielleicht ist einfach ein fantastisches Beispiel für diese Atmosphäre, weil 15.000 Personen im Saal, sagen wir im Arena, Orchester, Coro, tarata, und was beginnt? Halb Gruppe, erste Geiger, ja, nur... Und das ist so schön. Nein, dass alle gucken jetzt und alle hören diese kleine Klang. Das ist wunderbar, ja. Aber es funktioniert in Arena. Ich weiß nicht wie, aber das ist unglaublich. Es gibt eine fantastische Aufmerksamkeit. Haben Sie
eine Ahnung, wie das vom Publikum aus ist, dass man gut hören kann
von
jedem Platz aus?
Ja, das ist sehr schön. Ich war in viele Vorstellungen. Das ist sehr schön. Aha. Ja. Und das ist auch, ich finde, sehr, sehr gut, dass man spielt hier ohne Verstärkung. Ja, weil das heißt, ja, das ist nicht so laut. Und ich finde, das ist nicht ein Rock-Konzert, ja. Und ich hoffe, das bleibt so. Ja.
Was die Oper betrifft, aller guten Dinge sind drei. Wir haben nur ein Beispiel und zwar wieder eine andere Richtung. Das ist Musik von Richard Strauss vom Februar 2014 aus der Semperoper in Dresden. Sie standen am Pult der Sächsischen Staatskapelle und haben die Oper Guntram geleitet. Also wir hatten Mozart, Verdi und jetzt Richard Strauss. Und diese Oper, ich glaube, das war seine erste. 1894 ist die uraufgeführt worden in Weimar. Das ist noch ganz andere Musik, als wir es vom späten Strauss dann kennen. Eigentlich ist es noch an Wagner angelehnt. Ich glaube,
ja, aber schon steht schon alles. Man könnte viel hören, das ist unglaublich. Gibt es im zweiten Akt zum Beispiel, gibt es eine Szene vor Bass, ja? Und das klingt quasi wie ein König Merke oder wie ein bisschen später Strauss. Das ist wirklich sehr interessant. Natürlich, das ist ein sehr romantisches Stück. Man könnte natürlich hören, dass Strauss auch sucht für seine Richtungen. Aber schon viel, viel gefunden.
Also er war von Wagner begeistert.
Ja.
In der Zeit war in Bayreuth. Aber jetzt auch vom Inhalt, Guntram, den können wir jetzt natürlich nicht erzählen, hat es noch nicht diese ganzen psychologischen Momente, wie in den späten Opern natürlich. Wir möchten auch jetzt das Vorspiel hören zum ersten Akt mit der Staatskapelle Dresden unter ihrer Leitung. Wir hörten eben das Vorspiel zum ersten Akt der Oper Guntram von Richard Strauss mit der Sächsischen Staatskapelle Dresden unter der Leitung von meinem Studiogast Omer Meyer-Welber. So, das war eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks vom 23. Februar 2014 aus der Semperoper in Dresden. Herr Welber, die Arena von Verona und dann die Semperoper. Also das ist schon ein kleines bisschen, wenn man da reinkommt, dagegen wie eine Puppenstube. Also wirkt es auf mich, die Semperoper. Das sind ja Riesenkontraste, Riesenunterschiede, auch akustisch.
Ja,
da muss man sich ja immer wieder neu drauf einstellen, oder?
Ja, richtig, ja. Aber Verona ist eine sehr besondere Situation. Ich meine, das nur in Arena, sagen wir so. Aber in der Semperoper, das ist vielleicht die beste, aber das ist eine der besten Verbindungen zwischen Orchester und Akustik. Wien gewandt aus zum Beispiel auch. Man könnte wirklich hören, dass dieses Orchester spielt für diese Akustik. Ja. Und das heißt, wenn sie spielen in einem anderen Saal, natürlich, das ist immer fantastisch, weil dieses Orchester ist unglaublich. Aber in der Semperoper gibt's immer etwas anders, ja. Sie fliegen, nicht spielen. Und hier zum Beispiel dieser Anfang vom Guntram, man könnte ein bisschen Lohengrin hören, natürlich, wir haben gesagt, aber auch vom Klang, man hört diese besondere goldene Klang, dass die Streicher von der Staatskapelle, aber diese Guntram war eine fantastische Erfahrung, ich muss sagen. Weil auch für das Orchester, natürlich niemand hat diese Oper gespielt. Niemand, ja. Und das war in der Strauss-Jahre. Und wir dachten, wir brauchen die erste Oper vom Strauss. Nein, einmal spielen in Dresden. Und das war auch die Gefühl im Saal, war ein bisschen wie eine Premiere. Aber richtige Uraufführung, ja. Weil natürlich, letzte Mal war, ich denke, in 1953 war das letzte Mal, sie haben diese Oper gespielt. Und das war sehr schön. Wirklich sehr, sehr schön. Und für mich auch sehr wichtig. Ich habe jetzt schon viel Strauss dirigiert, auch nächste Spielzeit. Ich dirigiere Rosenkavalier. Und die letzte Spielzeit, ich habe Salome dirigiert, aber diese Guntram war für mich sehr wichtig, weil das ist, sagen wir, noch ein Stück, wo ich kann ein bisschen Freiheit haben, ja, weil natürlich sie kommen mit viel Tradition, mit einer großen Tradition, und wenn wir spielen Salome oder Rosenkavalier, sie kommen schon mit viel, ja, mit viel, viel Information, und in Guntram nein, natürlich, ja. Ja,
also es war ein Puzzlestein, was da noch gefehlt hat.
Ja, ja, sozusagen. Ja, aber das, man muss auch denken, wenn ein junger Dirigent dirigiert zum ersten Mal oder zweite Mal oder dritte Mal in Dresden und diese Repertoire, ja, das ist nicht Traviata, das ist Strauss, das ist ihre Repertoire, man muss mit Gesicht kommen und mit Geduld arbeiten und mit Vorsicht und mit Respekt. Und das ist gut. Mein Anfang war mit Daphne und Guntram. Das heißt, zwei Opern, natürlich Strauss, aber vielleicht nicht erste Strauss, ja, für die Staatskapelle. Und das war gut, ich denke, für unsere Relation.
Mhm. Also Sie sind begeistert von den Musikern der Sächsischen Staatskapelle Dresden?
Ja, natürlich. Und jetzt, ich bin der neue...
Eben, da wollte ich drauf hinweisen. Ab der nächsten Saison, also ab 18, 19, werden Sie erster Gastdirigent der Sächsischen Staatsoper Dresden sein. Und ich habe da mal ein bisschen auf die Homepage geguckt und auf dem Spielplan steht unter anderem eine Neuproduktion von Nabucco.
Nabucco, ja.
Von Giuseppe Verdi unter Ihrer Leitung. Und in der Ankündigung der Semperoper habe ich gelesen, dass dies ein wahres Highlight sein wird. Die Premiere ist im Mai 2019. Richtig. Und dann gibt es Folgeaufführungen im Juni. Mhm. Und da wird Plácido Domingo.
Ja, Debüt.
Mit dabei sein.
Ja, Debüt in der Sächsischen Staatsoper. Unglaublich. In der Semperoper sein Debüt. Ja, ich weiß nicht, wie das kann möglich, aber das passiert. Und ja, und wir haben zusammen gearbeitet in verschiedenen Produktionen, auch in Valencia, wenn ich war Musikdirektor, und in Berlin. Und ja, wir haben gedacht, das ist eine schöne Möglichkeit für ein Debüt.
Also ich freue mich. Ich glaube, dann gibt es noch weiter mit Ihnen Tannhäuser,
ja,
und Rosenkavalier und Don Giovanni.
Ein bisschen Don Giovanni und Sinfoniekonzert, ja.
Wunderbar.
Wo wir haben auch ein sehr interessantes Programm.
So, jetzt wechseln wir auf unsere Musikliste wieder in den Konzertbereich. Und vom London Philharmonic Orchestra habe ich eine CD geschickt bekommen mit Ihnen, mit den besten Grüßen für unsere Sendung. Denn am 17. April 2015 standen Sie am Pult dieses renommierten Orchesters in der Royal Festival Hall, glaube ich, war das. Und an Ihrer Seite hatten Sie einen Ausnahmegeiger. Das kann man wirklich sagen, auch wenn wir das gleich hören. Das war Augustin Haderlich und er hat mit Ihnen die Symphonie Espagnole von Édouard Lalo zur Aufführung gebracht. Das ist ja kein Violinkonzert im herkömmlichen Sinne, das ist so ein Mix aus Sinfonie und Konzert, mit spanischen Elementen. Es war, glaube ich, für Pablo de Sarasate komponiert. Und ich möchte Sie kurz nach der Zusammenarbeit mit Augustin Haderlich fragen. Wie war er? Also ein unglaublicher Geiger, sehr sympathisch. Ich bewundere ihn sehr.
Alles richtig. Unglaublich, weil wir, wie Sie wissen, in London oder in England, aber auch in London, normalerweise gibt es ungefähr keine Probe. Ja, das ist zwei Proben. Konzert, drei Proben vielleicht, wenn man ein bisschen Glück hat. Aber auch für Mahler zweite Sinfonie, Bruckner neunte oder Lalo Sinfonie Espagnole. Zwei Proben, ja. Und sofort im Konzert. Und das ist sehr toll manchmal, ja. Aber das heißt, dass der Dirigent natürlich musste mit einer sehr klaren Idee schon am Anfang kommen, weil sie folgen sofort. Das ist unglaublich, ja. Aber auch für Augustin zum Beispiel, es heißt, ab erste Probe, er muss he has to deliver. Ja, er muss wirklich spielen, perfekt spielen. Gibt's keine Zeit jetzt für philosophische Ideen. Aber wir haben zusammen gut vorbereitet. Ich habe mit dem Klavier gespielt und er hat gespielt zusammen die ganze Sinfonie und wir arbeiten. Aber dann mit dem Orchester, das war wirklich unglaublich, weil er spielt, wie Sie hören in der Aufnahme, er spielt ab erste Probe bis letzte Konzert. Und das ist so. Auch für die Aufnahme, das war unglaublich. Unser Techniker zum Beispiel nach der, gibt's eine kleine Korrekturen-Session. Nein, nach dem Konzert. Wir haben das nicht gemacht, weil mit dem Generalprobe und Konzert, er hat gesagt, Entschuldigung, aber wirklich, jedes Pizzicato, alles war perfekt. Aber wirklich, aber wie Sie hören, das ist in Live-Concert, gibt's keine, Electronics, Photoshop. Es ist wirklich Live-Concert. Und wow, ja, das war sehr stark, ja, wirklich eine fantastische Erfahrung.
So, dann hören wir jetzt aus der Symphonie Espagnole den dritten Satz, das Intermezzo mit Augustin Haderlich, dem London Philharmonic Orchestra unter Ihrer Leitung. Thank you. Der dritte Satz, das Intermezzo aus der Symphonie Espagnole von Édouard Lalot mit Augustin Hadelich als Solist, dem London Philharmonic Orchestra, unter der Leitung von Omer Welber. Herr Welber, mir ist beim Hören aufgefallen, da gibt's ja verschiedene Passagen. Also Sie fangen ja sehr dominant allein mit dem Orchester an und dann spielt er wunderschöne Kantilenen, dann sind Sie sehr zurückgezogen. Also irgendwie kam es mir vor, als wenn Sie auch einen Sänger begleiten. Kann das sein, dass es da so eine Parallele gibt?
Ja.
Ist das wie, als wenn Sie einen Sänger auf der Opernbühne begleiten?
Stück, in einem Stück wie Symphonie Espagnole, ja. Natürlich, er singt. Ja, er spielt, aber er singt. Und das heißt, wir brauchen viel Rubato. Wir wollen etwas, das klingt sehr spontan. Ja. Aber die Idee ist, dass wir bleiben immer auf der Grenze. Ja, das muss Kitsch sein. Aber niemals wirklich sentimental. Ja, das muss auf der Grenze, immer auf der Grenze. Und man füllt diese Grenze, ja, und diese Grenze bringt viel Entspannung, oder nein, das ist wirklich, ja, aber er ist, wow, wirklich unglaublich. Für mich, ich muss sagen, die einzige Aufnahme, die ich kenne in diesem Niveau in Live-Konzert, ist die natürlich die Nummer 1 Aufnahme vom Beethoven-Konzert mit Perelman und Barenboim dirigiert Berlin Philharmoniker. Das ist vielleicht die einzige Live-Konzert, das ich kenne, wirklich, wo, okay, ich kann sagen, das ist besser als das, geht nicht. Aber das auch ist wirklich unglaublich.
So, das ist dann die Nummer 2.
Ja.
Auf Ihrer
Hitliste. Für mich jetzt
Hitliste.
Nummer 2. Erste 5 for sure, ja.
So, das letzte Orchester auf unserer Musikliste, das Sie dirigiert haben, ist das Rundfunksinfonieorchester Berlin. Wir haben 2 Musiken aus einem Konzert vom 15. April 2018, also das sind die aktuellsten Aufnahmen. Das war ja vor 3 Monaten, da waren Sie im Konzerthaus in Berlin. Und da gab es wieder in Ihrer Programmatik große Kontraste. Zunächst Leonard Bernstein, die Serenade für Solovioline, Harfe, Schlagzeug und Streichorchester. Und ich glaube, dieses Stück ist nicht ganz leicht zu spielen für die Musiker, oder?
Bernstein?
Ja.
Nein. Nein. Aber in diesem Bernstein-Jahr, ich habe dieses Stück in verschiedenen Orchestern dirigiert. In meinem Orchester in Israel zum Beispiel, auch in Dresden, auch hier mit dem RSB. Und was interessant ist, am Anfang, das ist wirklich schwer. Erste Probe, sehr, sehr schwer. Die Musiker, sie verstehen nicht, wohin gehen wir, warum sind wir hier, was ist das? Weil es ist nicht nur schwer, sagen wir, schwer zu spielen. Problem hier, das ist immer mit Bernstein, das ist das folkloristische Musik, ist das klassische Musik, ist das der Rhythmus ist wichtig oder vielleicht die Melodie wichtiger oder was ist die harmonische Welt hier? Die Richtungen sind nicht so klar, auch wenn die Struktur ist relativ einfach. Aber was interessant und das ist passiert mit alle 3 Orchester, dass nach der 3. Probe zum Beispiel oder im Konzert, 2. Konzert, 1. Konzert, das ist nicht nur einfach, das ist Freude. I mean, das ist sehr interessant zu sehen, wie wir können wirklich, ich weiß nicht, wie kann ich sagen, wenn man findet diese Schlüssel, dann das ist wirklich sehr einfach. Und ja, und ich liebe dieses Stück. Ich finde, das ist ein sehr, sehr interessantes Stück von Bernstein. Und ich dachte, es ist wichtig, dieses Stück auch zu spielen, weil man musste immer im Kopf haben, dass Bernstein hat geschrieben auch etwas anderes als West Side Story. Ja, und fantastische Musik, Symphonien, ich habe auch alle dirigieren und diese Serenade und in diesem September, das kommt jetzt, ich dirigiere eine, in Gewandhausorchester, ich dirigiere eine sehr interessante Ballettmusik, das niemand kennt, heißt Faksimile von Bernstein, Topmusik. Wirklich, sehr
also
interessant.
Sie bringen wirklich zu den großen Orchestern immer Neuerungen,
ja,
die sie noch nicht gespielt haben.
Unglaubliche Musik, unglaubliche Musik und niemand spielt.
Ja, mal zurück zu unserer Serenade vielleicht. Wenn man die einfach so hört, ist interessant, muss man unbedingt das Programm wissen, weil es steht ein außermusikalisches Programm dahinter, muss man das wissen?
Nein, und ich muss sagen nein, und ich denke, dass, wie kann ich das sagen, ich denke, das ist besser, dass auch die Musiker wissen das nicht. I mean, das war vielleicht Inspiration für Bernstein, sehr wichtig, aber für uns, das ist nicht thematische Musik. Thematisch meine ich, dass wir als Musiker heute, wir müssen das wissen und realisieren. Ja, ich denke, das ist besser ohne, aber das ist wie ein Maler. Und das war die Idee, weil ich habe diese 2 Stücke angenommen. Weil die beiden haben ein Programm, wo ich habe ignoriert.
Dann darf ich das jetzt auch nicht sagen, oder? Worum es geht? Dürfen wir das ganz kurz in einem Satz zusammenfassen? Also dieses außermusikalische Programm ist auf Anregung der Lektüre von Platons Symposium. Mhm. Also es gibt verschiedene Sätze und es gibt immer einen Vertreter der griechischen Intelligenz, der
Richtig.
Da spricht. So, stopp. Mehr sage ich jetzt nicht dazu, außer, dass wir jetzt den ersten Satz hören. Es geht eigentlich insgesamt um das große Thema Liebe, oder? Was für Bernstein auch ein großes Thema war, ein großes menschliches Thema. Und vielleicht nur so viel, also die Solovioline am Anfang hat auch eine bestimmte Funktion. Das ist eine Rede bei einer griechischen Persönlichkeit. Und danach wird der Satz ein bisschen lebendiger und das ist dann eben jemand anders. Also nur so viel dazu und wir hören mal rein.
Ja.
Das war der erste Satz aus der Serenade für Solovioline, Harfe, Schlagzeug und Streichorchester mit dem Untertitel Serenade nach Platons Gastmahl von Leonard Bernstein. Herr Welper, Sie standen am Pult des Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin vor circa 3 Monaten im Berliner Konzerthaus. So, bevor wir zu unserer letzten Musik kommen, und das wird Musik von Gustav Mahler sein, möchte ich noch ein Projekt ansprechen, das Ihnen sehr am Herzen liegt. Eine Organisation in Israel. Worum geht es da?
Ich habe einen Freund, er hat mich gesprochen über dieses Projekt und ich habe sofort gedacht, das ist sehr, sehr interessant und sehr besonders, weil man muss das wissen, dass in Israel wir haben viele, viele problematische Neuheiten und viele problematische Situationen. Aber gibt es auch viele, viele, viele schöne Sachen in verschiedene Richtungen. Und eine ist diese Richtung, weil man weiß das nicht, weil sie wollen, dass dieses Projekt bleibt ein bisschen in, sagen wir, Geheimnis ungefähr. Warum? Weil sie sagen, das ist Save a Child's Heart, das ist für Kinder, die Probleme mit dem Herz haben, aber in Realität, das ist für Palästinenser, sagen wir so. Ja, die sind die Mehrheit. Ja, aber das ist interessant. Jetzt, wenn ein Kind vom Ramallah muss jetzt in Tel Aviv fahren für eine Operation oder etwas, ich denke, das dauert 15 Minuten, 18. Und für die alle Permissions und Administrative Arbeit 10 Minuten. Aber wenn wir das offiziell machen, das dauert 3 Monate. Das ist das Problem. Das ist das, natürlich das Motiv, warum das ist besser zu sprechen und natürlich Geld geben und natürlich arbeiten mit diesem Projekt. Aber wir bleiben immer ein bisschen in Ruhe, weil unser Government jetzt, sie wollen das, aber sie wollen das auch nicht. Ja, das heißt, wenn wir morgen machen eine große, große, große Party in, weiß nicht, in New York für dieses Projekt, vielleicht unser Government sagt, oh, das ist vielleicht zu viel und jetzt wir wollen nicht dieses Projekt. Aber dann, das ist wirklich eine unglaubliche Idee, weil was sie machen, das ist unglaublich. Und nur zu sagen, das ist palästinensische Kinder, viele. Und die andere Sache, das ist auch interessant, nur zu sagen, zum Beispiel in Botswana, sie haben jetzt konstruiert, die erste in History, ja, erste, eine Kinderklinik für Herzprobleme, ja, erste, unglaublich. Aber wie machen sie das? Sie bringen einen Arzt vom Botswana, er hat in Israel studiert und gearbeitet vor 5 oder 6 Jahren und dann, jetzt er ist wieder in Botswana und er konstruiert diese ganze Klinik. Mhm. Unglaublich. Und und wir haben ein schönes Event in Berlin zusammen mit Sascha Walz gemacht. Das war sehr nett mit Tänzern und Kindern und das war sehr, sehr schön. Und manchmal andere Ideen. Mhm. Ja.
Also es geht um herzkranke Kinder, aber es geht, glaube ich, auch um die Ärzte, oder dass sie dieses ganze Projekt unterstützen, oder?
Ja.
Ja, Sie sind ja noch relativ jung, 1981 geboren. Und was ich so interessant in Ihrer Biografie finde, dass Ihnen eigentlich auch schon die nächste Dirigentengeneration am Herz liegt. Also Sie geben Workshops, Sie geben Kurse an Hochschulen, vieles mehr. Wann finden Sie die Zeit und warum tun Sie das alles jetzt schon?
Es ist nicht jetzt oder nicht jetzt. Die Frage ist, dass ich liebe das. Ich finde, das Dialogieren mit Studenten ist immer sehr interessant für einen Dirigent oder für jeder Künstler, weil wenn ich muss etwas erzählen oder antworten, wirklich antworten. Warum waren sie so? Und ich muss jetzt antworten, das ist für mich so wichtig. Ja, weil ich kann mich fragen, weil allein das ist schwer, ja, aber wenn ich höre einen Student und er fragt, hier in Bruckner nur zu sagen, sie haben in zwei dirigieren, aber hier sie haben gesagt, dass vielleicht hier und da und für die Tempoproportion, dann ich muss denken, ja, und antworten. Das heißt, morgen, wenn ich diese Partitur studiere und wenn ich vorbereite, was möchte ich machen, etc., etc., ich suche auch diese Antworten und ich finde diese Dialog für mich sehr, sehr, sehr wichtig. Wirklich wichtig. Und auch, wenn ich darf sagen, ich liebe diese pädagogische Relation. Ich finde, das ist sehr, sehr toll.
So, jetzt möchte ich Ihnen noch eine Frage stellen, die man eigentlich am Anfang der Sendung stellt. Wer war das für Sie? Wo haben Sie Antworten gekriegt? Was waren Ihre Mentoren? Oder?
Ich habe viel Glück gehabt, weil wirklich als Kind bis Barenboim, ich habe immer fantastische Lehrer und Lehrerinnen gehabt. Unglaublich. Aber erste Lehrerin, Tanja, wir sind noch in super Kontakt. Jede Woche oder zweimal auch pro Woche. Sie kommt aus Romania und sie war meine erste Lehrerin.
In Israel?
Ja. Und dann Mendy Rodan. Er war wirklich ein sehr, sehr wichtig Dirigent in Israel. Und dann Michael Wolpe, mein Kompositionlehrer. Und Barenboim. Und das ist wirklich vier sehr, sehr starke Persönlichkeiten, ja. Das ist nicht nur Lehrer. Oma, mach so. Das ist nicht so, ja. Das heißt, als Kind, mit Tanja zum Beispiel, ich habe schon verstanden, dass this is serious. Ja, das ist nicht nur spielen, üben, Mozart, nicht Mozart. Das, was wir machen hier, hat etwas zu tun mit unser Leben und mit der Welt und als Kind, das ist sehr stark, ja.
So, jetzt kommt wirklich unsere letzte Musik. Und zwar ein Ausschnitt aus der ersten Sinfonie von Gustav Mahler. Da braucht man wirklich einen langen Atem. So circa eine Stunde geht diese Sinfonie. Sie brauchen in großem Atem auch einen großen Bogen vom ersten bis zum letzten Satz. Mussten Sie das erst lernen?
Ja, ich habe diese Sinfonie viele dirigiert. Und wenn ich kann sagen, vielleicht das war die erste Mal, wo ich war relativ zufrieden und ich dachte, okay, jetzt ich habe etwas verstanden oder wirklich realisieren. Wir haben zusammen eine super, super Woche gehabt. Mit diesem Orchester auch, ich habe eine fantastische Freundschaft und das war wirklich eine fantastische Woche für uns. Und ich habe mit vielen Ideen angekommen, die ich habe schon für ein paar Jahre
entwickelt
und wieder gearbeitet. Aber jetzt, ich weiß nicht, die Realisation war wirklich interessant für mich. Und natürlich die Bernstein und Mahler Paar sind sehr wichtig, ja, weil ich finde, dass Bernstein ist wirklich eine große Botschafter bis heute. Er hat das nicht gesagt, aber ich erinnere mich nicht, wer hat das gesagt, aber dass man muss wie Mehrheit traumen, aber wie Minorität leben. Und das, ich finde, in Mahler oder in Bernstein sehr wichtig. Und das, was ich finde, immer so stark, ja. Das heißt, das wäre schön, wenn wir immer viel Sensibilität haben für die Minorität. Aber wir müssen immer traumen wie Mehrheit, ja, nicht wie Minorität. Und diese Bernstein-Mahler-Paar ist wirklich die perfekte Paar für diese philosophische Idee, sagen wir so.
So, und das alles war in diesem Konzert mit dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin. Und aus der ersten Sinfonie von Gustav Mahler hören wir jetzt zum Abschluss den dritten Satz, feierlich und gemessen, ohne zu schleppen. Das war der dritte Satz aus der ersten Sinfonie von Gustav Mahler mit dem Rundfunksinfonieorchester Berlin unter der Leitung von Omer Meir Welber. Herr Welber, das war unsere letzte Musik. Vielen Dank für das interessante Gespräch und die ja wirklich wertvollen Einblicke in Ihre Arbeit. Nennen Sie uns doch ein Projekt nach dieser Sendung, sage ich mal Ende Juli, August, worauf Sie sich besonders freuen. Oder machen Sie erstmal Urlaub?
Na, Urlaub August, ich arbeite nicht. Ich muss viel, viel studieren natürlich. Das heißt, jedes Jahr, ich lasse August und ungefähr Januar, halb Dezember und Januar zu arbeiten, zu studieren. Und jetzt, was kommt danach, ist wirklich, ich habe viel zu tun und viele neue Partituren zu studieren und die neue Schlüssel zu finden. Das heißt, August, ich arbeite nicht. Aber jetzt, ich bin hier in Stuttgart, dann ich habe noch zwei Vorstellungen in München mit meinen Produktionen Vesper Sicilien von Verdi und danach Urlaub.
Und wie oft sind Sie noch zu Hause in Israel? Ist es überhaupt noch Ihr Zuhause?
Ja, ich habe viele Heimat, ja, das ist nicht nur eine. Für einen Musiker heute, ja, ich habe Heimat in Dresden, Heimat in Milano, Heimat in Israel. Aber jetzt, August, wir machen Urlaub in Israel. Das ist zum ersten Mal, ich muss sagen, weil normalerweise ist es zu heiß. Zu heiß und wir gehen in Griechenland normalerweise. Aber dieses Jahr, wir haben gedacht, vielleicht in Israel. Meine Mutter wird ein bisschen zufrieden und ja, das ist nicht so schlecht. Ich habe jetzt eine Tochter und das ist gut mit der Familie ein bisschen bleiben.
So, also Sie sind immer auf Reisen, also auch gedanklich. Das war für mich sehr interessant, mich mit Ihnen zu unterhalten. Ihre Ideen, Sie bringen immer was Neues. Sie bringen selbst gestandenen Orchestern neues Repertoire, was ja. Sie noch nie gespielt haben. Also ich bedanke mich ganz herzlich. Danke. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Arbeit, für alles, was Sie vorhaben, persönlich auch und musikalisch natürlich. Und vielen Dank.
Vielen Dank.
Ja, das war unsere Sendung zu Person mit Kerstin Gebel. Zu Gast war der israelische Dirigent Omer Meir Welber. Und falls Sie diese Sendung noch einmal nachhören möchten, sie steht noch eine Woche lang im Internet unter www.swr2.de unter der Rubrik zu Person. Jetzt kommen gleich die Nachrichten und danach die Sendung SWR 2 Lesenswert Magazin.